Ja, und dann, ja, kannst du mit den Glaubenssätzen, wenn du sie dann siehst, vorgehen, wie Rudi eben erzählt hat, dir die goldene Schale vorstellen, dein inneres Kind in den Arm nehmen und so weiter, ne? Und Vergebungsarbeit, also dass immer alles Vergebungsarbeit ist, gut. Ist ja
Also
nicht.
ich hab damit schon, will ich noch mal sagen, ich habe da ein bisschen Problem mit der Vergebungsarbeit. Ich finde die Vergebungsarbeit wunderbar, wenn es aus dem Herzen kommt, wenn du wirklich vergeben kannst. Aber wenn es aufgesetzt ist, wenn es ein intellektueller oder spiritueller Anspruch ist, dass man muss ja vergeben und dann vergibt man, aber man vergibt eigentlich nicht richtig, sondern in dem Augenblick, wo du so tust, als würdest du vergeben, gibst du diese ganze Geschichte noch viel tiefer in deinen Schattenteil. Ja? Und dann zeigt dieser Schattenteil sich irgendwie. Also wie gesagt, Vergebung ist wunderbar, aber dann musst du wirklich auch dazu bereit sein und dann spür erst mal in dich rein, ob du wirklich dazu bereit bist, einem Menschen zu vergeben. Wenn du nicht bereit bist, dann mach lieber das mit der goldenen Schale, also das erzähle ich halt immer mit der goldenen Schale, und gib deine Wut, dein Hass oder was immer auch da ist, bezüglich des anderen Menschen, gib das ab auf eine höhere Instanz. Ja?
Ja.
Das ist die Vorstufe von Vergebung.
Ja, das sehe ich auch so, weil wenn du nicht 99%, wenn du nicht 100% vergeben hast, sondern nur 99% hast du nicht vergeben.
Genau.
Und diese ganzen Dinge, das ist wieder dieser Druck, von dem haben wir letztes Mal, glaube ich, schon geredet, und dieser Zwang und das Aufgesetzte. Vergebung geschieht von ganz alleine, wenn du bereit bist. Ne?
Ja.
Ich habe auch jahrelang versucht, meinem Vater zu vergeben, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, aber immer noch Wut auf ihn. Ja, bis ich wirklich da ganz tief reingegangen bin, bis ich mir das wirklich mit offenen Augen alles nochmal angeguckt habe und erkennen konnte, Mensch, jo, es geht darum, dass ich mich nicht anerkenne, dass ich mich nicht liebe. Und je mehr ich das dann einfach angefangen habe, konnte ich dann auch erkennen, Mensch, da waren noch tausendmal, wo mein Vater mich doch anerkannt hat und geliebt hat, aber die konnte ich vorher einfach nicht sehen. Und da ist dann ganz alleine Vergebung passiert. Da habe ich dann kein besonderes Ritual oder sonst irgendwas gemacht. Ich habe nur an mir gearbeitet, dass ich mich selber anerkannt habe, dass ich mich selber geliebt habe. Na, und dann, wie gesagt, dann geschieht Vergebung von ganz alleine. Ja.
Also wenn wir alles in uns geheilt haben, dann kannst du alles vergeben, weil du mit nichts in Resonanz gehst.
Genau.
Ist das ein Plädoyer dafür, wirklich an sich zu arbeiten, und du kannst nur an dir selbst arbeiten, wenn du ehrlich dir gegenüber bist. Und nicht, wenn du irgendwelche spirituelle Programme versuchst umzusetzen. Dann ist es, dann hat das hat mit Leben halt nichts zu tun.
Ja. So, dann haben wir eine E-Mail bekommen. Während meiner heutigen Heilarbeit bemerkte ich, dass mich das Thema Todessehnsucht nach wie vor begleitet. Das ist jetzt schon seit zig Jahren der Fall und zeigt sich immer dann, wenn die finanzielle Situation immer mal wieder besonders bedrohlich ist oder wirkt. Und immer dann würde ich am liebsten sterben oder einfach abhauen, um mich dieser gefühlt furchtbaren Situation zu entziehen. So, und dann kommt wieder nach, während der Akasha-Chronik-Arbeit habe ich immer wieder Bilder wahrgenommen, die mit Rebecca, der verstorbenen Frau aus dem Indianerleben, zu tun haben. Ich habe unser Blockhaus, die Wiese davor, gesehen und Rebecca auch wahrgenommen. Es hat sich alles anders angefühlt als früher. Viel besser, ohne Trauer, Wut, vielleicht sogar geheilt. Das kann ich noch nicht genau einschätzen. Ja, nochmal zum Thema Finanzen. Manchmal bin ich im Vertrauen, dass sich irgendwie alles regelt und die materialisierte finanzielle Freiheit erlebe. Könnt ihr bitte ein paar Worte dazu sagen, ob es erforderlich ist, dass ich in der Lage bin, mir vorzustellen, dass ich in finanzieller Freiheit leben kann? Aus meiner Sicht ist es wichtig, in der Schwingung der finanziellen Freiheit zu sein, manchmal komme ich zu dem Schluss, dass es wichtig ist, dass ich mir dies auch vorstellen kann. Und dann spüre ich auch, dass alles gut ausgeht. Damit meine ich nicht, dass es genauso geschehen muss, wie ich mir das vorstelle, sondern dass es einfach irgendwie geschieht. Und zu einem anderen Zeitpunkt kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt möglich ist, dass solche Wunder geschehen. Und dadurch komme ich dann natürlich auch in eine entsprechende Resonanz mit der Aussichtslosigkeit, was sicherlich nicht hilfreich ist. Irgendwie verzwickt. Habt ihr eine Hilfestellung für mich und vielleicht ein paar aufmunternde Beispiele von sogenannten Wundern?
Ach, also ich könnte da jetzt stundenlang von irgendwelchen Wundern berichten. Auf der finanziellen Ebene, ich habe ja einen ganz guten Kontakt mit meinem Schutzengel und ich habe vor vielen Jahren, da hatte ich ein Problem für meine Arbeit, für meine spirituelle Arbeit, Geld zu nehmen, weil ich gesagt habe, die Energie, die durch mich fließt, die Heilung bewirkt, ist ja nicht meine Energie, also kann ich kein Geld nehmen. Also ich habe da ein riesen Geldproblem gehabt. Also ich hatte auch so ein Problem wie mein Wurzelchakra, das ist mir später deutlich geworden. Und dann hat mein Engel, da sind wir jetzt wieder bei so einem Glaubenssatz, dann hat mein Engel mir geholfen zu erkennen, warum ich Probleme habe mit Geld. Und der Hintergrund war, das war mir, ist mir dann bewusst geworden, er hat mich einfach gefragt, sag mal, welches Verhältnis hattest du früher, als ich politisch sehr aktiv war, welches Verhältnis hattest du früher zu Menschen, die viel Geld hatten? Wie hast du die bezeichnet? Und da habe ich gesagt, das waren für mich Ausbeute. Ja, und dann in dem Augenblick, und dann hat er gesagt, ja, und hat mir also deutlich gemacht, dass ich deswegen kein Geld nehmen konnte, weil ich ja kein Ausbeuter werden sein wollte. Das heißt also, dieser Glaubenssatz, alle Menschen, die viel Geld haben, sind Ausbeuter und unterdrücken andere, hat mich daran gehindert, dass das Geld zu mir kommt. Und jetzt bei dir könnte es sein, dass da irgendwas ganz Dramatisches bezüglich des Geldes da war, aus einer frühen Inkarnation, weil du verbindest es ja mit Todessehnsucht. Das heißt also, ich interpretiere jetzt ein bisschen was rein, bevor ich mich dieser Geldebene ausliefere, ja, sterbe ich lieber. Also da zeigt sich die Dramatik im Grunde genommen in deinem Wurzelchakra. Ja. Das heißt, guck mal, spür mal in dich rein und du kannst immer aus ganzem Herzen darum bitten, um Klarheit, warum du letztendlich irgendeiner Form eine Abneigung gegen das Geld hast. Und dann spür mal in dich rein, dann kann es gut sein, dass du Antworten bekommst. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch was mit früheren Inkarnationen zu tun hat.
Du musst ja, das kann ich mir auch gut finden. Also ich würde auch wirklich immer da reinfühlen. Ne? Ja. Gerade wenn du an Geld denkst, so, da kommt eine Todessehnsucht, da musst du noch tiefer reingehen und dann wirklich fragen. Frag dein Inneres. Dein Inneres hat die Antworten. Ne? Woher kommt das? Warum habe ich diese Abneigung gegen Geld? Ne? Aber ohne Druck, immer ohne Druck. Wirklich fragen. Und wenn keine Antwort kommt, an einem anderen Tag nochmal versuchen. Ohne Druck. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich finde das spannend. Ich glaube, ich kenne niemanden, also keinen spirituellen Heiler oder Schamanen, der keine Probleme mit Geld hatte. Also ich rede auch gerne mit anderen Heilern und Schamanen darüber, weil du hast es ja auch so schön in unserer Energiesitzung erzählt. Das liegt ja meistens dann im Wurzelchakra begründet. Und ich hatte das auch. Viele Jahre war ich ja komplett pleite mit meiner ganzen Familie, als wir in Guatemala lebten, ne? Und ich meine, dann gab es mal wieder Zeiten, wo wir ein bisschen Geld hatten, aber wir waren auch wirklich schon mal ganz pleite, wo wir nichts mehr hatten. Also wirklich nichts mehr. Na, viele Leute meinen ja nichts und haben dann noch 10.000 Euro auf der hohen Kante. Also ich hatte wirklich null. Wir hatten manchmal echt nur ein paar Mark in der Tasche, um gerade noch mal so ein Essen zu kaufen. Na? Meine, gut, wir haben auch nie Hunger gelitten. Also wir hatten immer genug zum Essen. Irgendwie kam das Geld für die Miete immer rein und so, ne? Aber das war natürlich nicht toll, wenn man den Kindern dann keine Weihnachtsgeschenke oder so kaufen kann. Haben wir alles erlebt. Und dann bin ich natürlich dem auch auf den Grund gegangen, weil lösen wollte ich das natürlich auch schon gerne. So, und bei mir hat es ganz viel wieder das Vaterthema mit meinem Papa zu tun gehabt. Weil mein Papa hat nämlich, ich will nicht sagen, dass mein Papa Millionär ist, aber der hatte halt immer gut Geld, ne? So mehrere Häuser, ein paar Mal im Jahr in Urlaub fahren und so. Also schon so guter Wohlstand im Leben. So, weil ich aber immer Papas Liebe und Aufmerksamkeit wollte, habe ich erstmal das Geld abgelehnt und dann habe ich ihn damit auch gezwungen, mir Liebe zu geben, weil er hat mir dann tatsächlich geholfen in diesen finanziellen Engpässen. Da hat er mir Geld geschickt. Na, das war natürlich alles unbewusst, das war mir nicht bewusst. Dem bin ich erst auf den Grund gekommen, als ich wirklich in mein Inneres getaucht habe. Dass es ganz viel mit meinem Vater zu tun hat und dass ich unbewusst so denke, ah, so gibt er mir die Liebe, indem er mir Geld gibt, mich unterstützt. Ah, er liebt mich ja doch. Na? Also damit hat es ganz viel zu tun gehabt. Und dann auch, dass ich, wie Rudi auch, gedacht habe, alle reichen Menschen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, Arschlöcher. Ne, wo ich wirklich gedacht habe, auch mein Papa, ja, der war ja auch ein Arschloch für mich und den habe ich ja auch abgelehnt. Und dann aber auch, habe ich ja bei den Maya gelebt und das ging mir sehr nah, weil ich kenne wirklich niemanden, keinen Maya, der reich ist. Arm sind die aber auch nicht, wie ich das heute sehe, weil die sind glücklich mit dem, was sie haben. Sie sind erfüllt mit dem, was sie haben. Aber ich habe das natürlich wahrgenommen, im Vergleich zur westlichen Welt sind sie arm. Haben also wenig. So, warum? Weil die bösen Spanier da damals hingekommen sind und die ausgebeutet haben und das zieht sich ja immer noch da lang. So, wieder die bösen Reichen, die bösen Spanier. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wenn die aber arm sind, wie kann ich denn dann Fülle in mein Leben lassen? Na, ich bin doch nicht besser als die. Also viel aus Solidarität dann quasi. Ja, und das, ja, wie gesagt, wenn du dann denen auf dem Grund haust, diesen Sätzen, die da in dir sind, unbewussten Sätzen, dann sind sie so gut wie geheilt. Dann guckst du dir das einfach immer wieder an und kannst du ja wirklich auflösen. Dann.
Vielleicht noch ein Hinweis, kommt mir gerade. Geld hat ganz viel zu tun mit dem Wurzelchakra. Hm. Das Wurzelchakra hat ganz viel zu tun mit Vertrauen. Hm. Und jetzt, mehr will ich auch gar nicht sagen, außer spiel mal einfach mit der Energie Geld, mit dem Thema Geld und guck mal, wie tief du dem Leben vertraust und wie tief du dem Göttlichen vertraust. Und wenn du jetzt dem Göttlichen und dir selbst nicht so tief vertraust, wie soll dann das Geld zu dir kommen? Wie soll dir das Geld geschenkt werden, wenn du ja dem, der dir schenken würde, also göttliche veranlasst das, sag ich mal, wie soll das Göttliche dir denn das Geld zukommen lassen, wenn du es innerlich ablehnst und überhaupt nicht dem Göttlichen in dir vertraust? Also das hat was ganz, also gerade beide Themen haben ganz viel zu tun mit dem Wurzelchakra.
Und wie kann man ins Vertrauen kommen, Rudi? Das wäre bestimmt dann von vielen die Frage, weil Vertrauen ist nicht einfach. Das wissen wir, glaube ich, alle.
Vertrauen ist das A und O. Hm. Also Vertrauen ist für mich genauso wichtig wie Liebe. Hm. Also wenn wir... wenn du jetzt zum Beispiel so eine Frage stellst, ich fahre jetzt nach Bayern zum Seminar. Da machen wir eine Vertrauensübung. Das könnt ihr auch, wenn ihr in der Gruppe seid, machen. Dann stellt ihr euch in den Kreis. Ja, und dann steht einer in der Mitte, schließt die Augen, hat die Hände vor dem Brustkorb verschlossen und lässt sich fallen und wird von den anderen aufgefangen. Und dann gibt es Menschen, die haben große Probleme, das zu machen. Weil sie einfach die Energie des Vertrauens in sich nicht spüren. Ja, und weil sie dem anderen nicht vertrauen. Und dann, weil dann ganz bestimmte Ängste sind. Wenn du aber dann in der Situation dich fallen lässt und die Erfahrung machst, dass du aufgefangen wirst, dass dir nichts Schlimmes passiert, dann hast du dein Vertrauen ein Stück weit gestärkt. Also das wäre zum Beispiel so eine Übung, die man in der Gruppe machen kann.
Ja, oder in der Familie.
In der Familie, aber ansonsten ist es einfach auch ein Prozess und man sollte aber nie vergessen, es geht nicht in erster Linie um das Vertrauen in einen anderen, sondern es geht immer in erster Linie um das Vertrauen in dir selbst.
Also was mir geholfen hat, ins Vertrauen zu kommen, ist wirklich zu sehen, also dass man da mit dem Verstand macht, man das wirklich immer schlimmer als es ist. Man denkt permanent über seine Schulden nach, permanent, also man ist in dem Ego-Ding, ne? Und wenn man in dieses Gefühl wiederkommt, so jetzt in diesem Moment ist doch alles in Ordnung. So, ich nehme mal an, du hast ein Haus, du hast eine Wohnung, du hast jeden Tag genug zu essen. Das heißt, du hast alles, was du brauchst. Das heißt, Fülle ist in deinem Leben. Na, ich muss dir sagen, du hast es auch gefragt, ob du es visualisieren sollst. Visualisieren kann schnell unter Druck setzen. Na, wie gesagt, du hast ja auch geschrieben, manchmal geht's, manchmal nicht und dann fühlt man sich nämlich wieder schlecht. Scheiße, ich kann nicht visualisieren, dass ich Geld habe. Jetzt stoße ich das wieder von mir ab. Deswegen lass das einfach sein. Weil wenn du das in das Gefühl der Fülle und des Vertrauens in dir kommt, dann ist die Fülle auch im Außen. Na, und mein Bruder hat gestern noch zu mir gesagt, weil der hat, kennt das natürlich auch mit Pleite und so, dass das auch zu unserem spirituellen Weg dazugehört, dass Gott erstmal gucken will, können wir auch in Kargheit leben. Ich will jetzt gar nicht sagen in Armut, aber einfach mit weniger leben. Können wir auch dann die Fülle in uns spüren? Weil die Fülle ist in uns. Und wenn wir die in uns spüren, du musst sie nicht sehen, du musst dir nicht vorstellen, du hast ein dickes Auto und zwei Häuser und fährst jedes Jahr dreimal in Urlaub. Du musst einfach nur die Fülle in dir spüren. Und das kannst du zum Beispiel, wenn du in die Natur gehst. Da ist doch um dich herum nur Fülle. Na? Wenn du dich dann ganz bewusst, weil es ist ja wirklich, wie Rudi sagt, im Wurzelchakra, wenn du da wirklich das Wurzelchakra bewusst mit Mutter Erde verbindest, wie in der Energiearbeit mit Rudi. Ne, wenn du einfach einen Baum umarmst oder einfach mal dich hinstellst mit den Armen ausgebreitet und den Duft der Natur einatmest. Wenn du das riechst, die Blumen, jetzt fängst du überall an zu blühen. Ne? Und wenn du, oder den Wind dich umwehen lässt, das ist doch alles Fülle pur.
Ja.
Wenn du das machst und diese Fülle immer mehr in dir spürst, dann wird sie auch im Außen kommen.
Ja, aber wichtig ist es, dass wir uns klar machen, die Fülle ist nur im Inneren und nicht im Außen. Und da habe ich, ein wunderbares Beispiel. Ein Freund von mir, der ist mehrfacher Millionär und der hat mir vor ein paar Jahren mal gebeichtet, dass er Existenzängste hat. Mhm. Ja, also der könnte von seinen Zinsen locker leben, besser als viele von uns. Und er hat aber Existenzängste. Das heißt, also ob du jetzt mehrere Häuser hast oder sonst irgendetwas hast, da hast du vielleicht auch Angst, das zu verlieren. Du hast Existenzängste. Das heißt, es gibt kein Vertrauen, es gibt keine Fülle, es gibt kein Angebundensein so richtig an deine göttliche Substanz, die in dir ruht und so weiter. Und das gilt es Stück für Stück zu entwickeln.
Ja genau, dann bringt dir das überhaupt nichts. Ich kenne auch jemanden, so mein Papa war halt auch immer so. Der hatte genug Geld, aber der war immer mega geizig. Der hat immer gedacht, ich habe zu wenig Geld. Also der hat uns unser Leben lang, als wir klein waren, hat uns immer wieder erzählt, er hat zu wenig Geld. Und das geht vielen so. Das geht ganz vielen reichen Menschen so, weil die haben zwar diesen Kanal offen zum Wohlstand, der zu denen fließt, aber die können diesen Wohlstand nicht genießen, weil sie die Fülle in sich nicht spüren. Ja? Genau. Also die fühlen sich genauso schlecht wie jemand anderer, der tausende Euro von Schulden hat. Ne? Weil sie permanent in Angst leben und wie Rudi sagt, nicht in diesem Vertrauen. Ja? Ja. Und deswegen ist es so wichtig, diese innere Arbeit zu machen und ohne Druck. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das hatte auch eine Frau geschrieben, die hatte mir eine Sprachnachricht geschrieben. Ist dann immer ein bisschen schwierig. Also besser per E-Mail, weil ich kann das dann auch nicht mehr ganz wiedergeben. Die hat gesagt, die Übung von Ilan hat ihr sehr geholfen, sich so locker zu machen. Und weil Ilan hat auch sehr viel darüber gesprochen, uns eben genauso anzunehmen, wie wir sind. Und uns eben nicht permanent unter Druck setzen zu müssen. So, wir müssen jetzt hier Yoga machen, noch diese Übung und noch jene Übung und noch jene Meditation und 1000 Seminare und Bücher noch besuchen beziehungsweise lesen. Und wir setzen uns permanent unter Druck, weil wir müssen uns ja verändern, weil wir sind ja schlecht, wie wir sind. Und das ist halt immer die Krux. Die Krux heißt das, ne? Also das kenne ich auch mit diesem Unterdrucksetzen, dass ich schon morgens wirklich aufgewacht bin. Ich muss jetzt meditieren und dann macht das gar keinen Spaß mehr. Dann kommt die Freude gar nicht mehr an. Na, wichtiger ist, in Freude zu leben. Wirklich, guck mal, ich runzel jetzt auch die Stirn beim Sprechen, ist mir gerade aufgefallen.
Also ich bin ja richtig bedroht von deinem
Sprechen. Ist mir gerade aufgefallen, als ich da auf meinem Bildschirm gucke. Ja, also dass es wirklich wichtig ist, uns nicht unter Druck zu setzen, sondern das ganz, ganz locker angehen zu lassen. Ne? Ganz Schritt für Schritt, immer dann, wenn wir uns gut fühlen. Wir müssen ja jetzt nicht permanent jeden Tag um die und die Stunde und Minute meditieren. Wenn wir das mal gerade nicht so fühlen, dann lass es sein, weißt du, dann geh lieber in die Natur, spür die Natur. Das ist für mich die schönste Meditation, einfach in der Natur zu sein, mich mit Mutter Erde zu verbinden. Ne? Anstatt, dass ich mich da zwinge, so ich muss jetzt hier tausende von Blockaden auflösen, sonst werde ich mein Leben nie in den Griff kriegen. Wenn du bewusst bist, wenn du dich beobachtest, wenn du einfach atmest, deine Gedanken beobachtest, mit dir selber bist, in dir selber bist, dann kommen die Glaubenssätze schon von alleine in dir hoch. Da musst du da gar nicht nachwühlen. Ne? So, jetzt hat noch ein Mann geschrieben, der schreibt, gleichzeitig nervt es mich manchmal auch, weil aus meiner Sicht unterschwellig eine Art von Diskriminierung den Männern gegenüber mitschwingt. In Wirklichkeit werden wohl eher die sogenannten männlichen Attribute, die sich nicht in Harmonie mit den weiblichen Attributen befinden, bemängelt. Das ist zumindest meine Sichtweise. Selbst wenn das Männliche in den letzten Jahrtausenden dominiert und dadurch Zerstörung angerichtet hat, was außer Zweifel steht, so konnte dies nur stattfinden, weil die Frauen, aus meiner Sicht wäre es passender zu sagen, das Weibliche in uns Menschen, dies zugelassen haben und nicht ihre Kraft gelebt haben. Das ist meine Beobachtung. Für mich persönlich findet die Harmonie nur dann statt, wenn die Balance zwischen männlichen und weiblichen stimmt, unabhängig davon, ob ich einen männlichen oder weiblichen Körper bewohne. Denn die reine weibliche Kraft ohne den männlichen Gegenpol führt ebenso zu Zerstörung. Jo. Sehe ich auch so. Ist wichtig, ja, in dieser Harmonie zu kommen.
Ich habe gerade mit einer Frau, mit der ich heute energetisch was gemacht habe, haben wir auch so darüber gesprochen. Ne? Weil sie hat beispielsweise moniert, dass wir kamen auch zu Sai Baba und hat sie gesagt, sie findet das Frauenbild von Sai Baba eine Katastrophe. Mhm. Ja? Okay, dann habe ich gesagt, also wie ich Sai Baba verstehe und was ich von ihm gelesen habe, kann ich mich sehr wohl identifizieren mit dem, was er sagt. Er sagt im Grunde genommen, es geht darum, dass Weibliche, dass die Frauen das Weibliche in sich annehmen. Aber das Weibliche ist ja ein Ausdruck von Schwäche in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es Frauen, die meinen, sich darüber emanzipieren zu müssen, indem sie das Männliche stärker in ihr Leben lassen als die Männer überhaupt, beispielsweise Bundestagsabgeordnete, also die nur noch in der linken Gehirnhälfte agieren und überhaupt keine Empathie und Mitgefühl und so weiter entwickelt haben, aber einfach nur einen Frauenkörper haben, aber eigentlich nicht das Frauliche in ihr Leben lassen. Und in Indien beispielsweise, da gibt es einfach Frauen, die als Frau die Familie gestalten, und das ist eine unglaubliche kraftvolle Position in der Familie, was wir im Westen gar nicht so haben. Das heißt also in Indien beispielsweise, da wird diese frauliche Energie, die wird unglaublich wertgeschätzt, ja. Und das Problem bei der ganzen Geschichte, was wir haben auf der Erde, dass wir das Männliche leben, aber dann noch in einer sehr negativen Art und Weise. Also es geht nicht in erster Linie, was das Männliche wäre, gehen wir einfach mal vom dritten Chakra, vom Solarplexus-Chakra aus. Da ist unsere Power, ob Mann oder Frau. Also da ist unsere Power, und Power und Kraft ist was sehr Positives, was sehr Männliches. Aber diese Power und diese Kraft, die ist zum großen Teil verkommen in Form von Macht. Und das ist das Problem. Und das Weibliche, das hat einfach was mit der rechten Gehirnhälfte zu tun hat, also einfach das Musikalische, das Empathische, das Künstlerische, das Ganzheitliche und so weiter, ob bei Mann oder bei Frau, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft einfach nicht gewürdigt wird. Und wir würdigen das auch nicht in uns. Also in dem Kontext würde ich das sehen. Und dass wir momentan in einer Epoche leben, wo es darum geht, dass wir das Weibliche in uns, und zwar egal ob Mann oder Frau, dass wir das beginnen wertzuschätzen und das Zarte, das Weibliche, das Liebevolle, das Ganzheitliche immer mehr unser Leben lassen. Und dann können Transformationsprozesse hier auf der Erde leichter geschehen.
Ja.
Also ich, das, was der Mann gesagt hat, könnte ich eigentlich unterstreichen, aber eben in dem Kontext, wie es jetzt für mich gesagt haben.
Ja. Ja, das ist ja so, ich meine, laut dem Maya-Kalender, dem Nimahab-Kalender, dem Langzeitkalender sind wir ja seit dem 21.12.2012 in dem neuen Zeitalter der fünften Sonne. Das heißt, wirklich zum ersten Mal seit vielen Tausenden von Jahren kommen wir eben in dieses Gleichgewicht von männlicher und weiblicher Energie. Und ja, dazu gehört es natürlich, dass wir erstmal, weil das Weibliche ja wirklich tausende von Jahren in uns allen unterdrückt wurde. Du siehst ja auch, Mutter Erde wurde ja auch missbraucht, misshandelt und so weiter. Frauen überall auf der Welt. Und das haben wir natürlich alle gemacht. Auch Männer haben natürlich ihre weibliche Seite unterdrückt. Nur deshalb war der Missbrauch an Frauen natürlich auch möglich. Ne? Ja. Und dadurch, dass wir jetzt wieder in dieses Gleichgewicht kommen, müssen wir natürlich zuerst mal dieses Weibliche in uns heilen. Und was da passiert, also da gebe ich dir jetzt auch recht, der du uns die E-Mail geschrieben hast, kommt viel Wut in den Frauen hoch, die sich dann gegen das Männliche richtet. Ne? Weil dann erstmal, wenn diese Wut überhaupt erst hochkommt, sucht man natürlich einen Schuldigen. So, und dann ist natürlich das Männliche schuld oder der Mann oder der Vater oder ne, irgendeine männliche Position. Und da muss man natürlich dann weiter reingehen und das machen die Frauen ja auch. Na, da kommt zwar erst Wut hoch, aber letztendlich gehen sie dann weiter. Und wenn man dann in die Heilung kommt, das Weibliche in sich wieder heilt, dann kommt das von ganz alleine zur Vergebung und dann kann man auch in dieses Gleichgewicht von männlich-weiblich kommen. Na, weil bei euch Männern ist das ja auch nicht anders. Bei euch ist ja auch Wut dann auf die Mutter oder auch auf den Vater, weil der Vater einen nicht anerkannt hat für die Sensibilität, und die man dann unterdrückt hat und so weiter. Ne? Also auch diese Phasen, das sind ja so Phasen, die man durchlebt. Ne?
Also meine Mutter hat beispielsweise Probleme mit Männern gehabt und dann hat sie drei Söhne geboren und hat ein Problem damit gehabt und ich konnte es deutlich spüren, dass sie einfach das Männliche in mir abgelehnt hat und damit versucht, als kleiner Junge damit irgendwie zurechtzukommen. Und dann kann sich natürlich auch irgendwie so eine Wut auf Frauen aufbauen. Aber das ist dann das, was ich in mir heilen kann.
Genau. Ja, das ist interessant. Meine Mama, also die hat mich, ich bin die Älteste, dann meine Schwester und ein Bruder. Und ja, sie hat uns Mädels abgelehnt. Also ihr fiel viel, viel leichter, und das habe ich schon oft erlebt bei Frauen, dass es ihr viel leichter eben für meinen Bruder anzunehmen und zu lieben, weil wir ja eben dieses Weibliche gespiegelt haben, was sie in sich nicht annehmen konnte.
Genau.
Aber das sind, wie gesagt, ja, das ist so unsere Generation, die das jetzt so heilt. Ne?
Ganz genau.
Ja.
Ja.
Nächste E-Mail. Wieder einmal bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, wenn ich dann wenigstens mal ein Ende absehbar wäre, dann würde ja alles noch Sinn machen. Aber so, für wen mache ich das alles? Für die Ahnen, für die Familie, für die Gemeinschaft. Ich habe weder Frau noch Kinder. Dafür eine finanzielle Ruine. Was soll also der ganze Scheiß?
Also, wenn ein Ende absehbar ist, schreibst du, das Ende ist nur in diesem Leben absehbar. Und dann wirst und dann einfach, wenn du dich mit Reinkarnations mit der Ebene von Reinkarnation beschäftigst, dann wirst du immer wieder mit den Dingen konfrontiert in einem späteren Leben, die du in einem früheren Leben nicht geheilt hast. Also das ist einfach eine Weisheit, die in allen, mehr oder weniger kann man sagen, allen Religionen auch gelehrt wird. Ne? Reinkarnation gibt. Wir haben schon so viel Leben gehabt. Und dann, wenn du sagst, für wen mache ich das alles? Du machst es für dich. Alles, was du jetzt heilst, das hast du aufgelöst und das kommt nicht mehr wieder. Wenn du es wirklich in der Tiefe deines Seins geheilt hast. Das heißt also, in einer späteren Inkarnation wirst du diese Lebenssituation nicht mehr haben, wo du die Möglichkeit hast, bestimmte Dinge zu lernen. Wenn du etwas gelernt hast, dann kommst du nicht in Lebenssituationen, wo es darum geht, das zu lernen, sondern dann sind es ganz andere Lebenssituationen. Und dann kann ganz tiefer Frieden in dir zum Vorschein kommen. Und wir können die Dinge nicht heilen, indem wir uns verabschieden oder irgendwie abhauen, sondern wir deswegen hat es auch keinen Sinn, wenn wir uns das Leben nehmen. Ja, weil das ist keine Lösung, weil wir unser Dasein nicht abschließen mit dieser Inkarnation. Und das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Und es gibt da ein ganz wunderbares kleine Geschichte zu den vielen Inkarnationen. Da gibt es einen buddhistischen Meister und da gibt es einen Schüler und er fragt, der Schüler sagt zu dem Meister: Meister, sag mal, wie viel Leben habe ich noch? Also bei den Buddhisten geht es ja darum, dass sie möglichst irgendwann keine Leben mehr haben, weil sie erleuchtet sind. Und dann sagt der Meister: Guck mal auf diesen Baum, ein großer Baum mit ganz vielen Blättern. Und so viele Blätter, wie du da siehst, so viel Leben hast du noch. Und der Schüler sagt: Oh Meister, nur noch so wenige. Und wir Westler würden sagen: Oh Scheiße.
Oh mein Gott.
Meine Güte, noch so viele Blätter. Das eine Leben ist noch so viel Leben. Und der buddhistische Schüler, der sagt: Oh, nur noch so wenig. Ja, also wenn wir das alles so betrachten, so dass das Leben ein Prozess ist und das Leben besteht aus unendlich vielen Inkarnationen. Wenn wir das annehmen können, dann können wir auch so ein Stück Druck ab. Dann müssen wir auch nicht alles leisten in diesem Leben.
Das ist ja auch wieder dieser Kopf, ne? Das ist halt auch so schwierig in dieser Welt. Das ist eine krasse Herausforderung. Wir sind jetzt in dieser Welt, die so vom Verstand geprägt ist, herangewachsen. So, jetzt entdecken wir mehr und mehr die Spiritualität für uns. Und aber trotzdem sind wir immer noch natürlich beeinflusst von diesem ganzen Verstand. Und der Verstand will natürlich immer alles sofort lösen. Ne? Ich muss das jetzt alles hinter mich bringen, ich muss das alles lösen. Und schon sind wir wieder bei diesem krassen Druck, der uns dann ja permanent begleitet. Ne? Man muss halt so diesen Mittelweg finden und wieder in diesen Flow kommen und ja wirklich im Inneren sein, sich verwurzeln, auch mit sich selber, in sich selber. Wirklich auch, wie Eckhart Tolle immer so schön sagt, im Jetzt sein. Weil ansonsten will auch der Verstand unsere Spiritualität beeinflussen. Ne?
Haben wir?
Jo, das war's für heute. Ja, danke, ihr Lieben, für alle eure Fragen wieder. Und wenn wir alles beantwortet haben konnten, freuen wir uns. Wenn noch weitere Fragen kommen, schreibt uns gerne. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.
Ja, euch alles Gute.